Insofern wäre ich super froh, wenn wir mit Nachhaltigkeit, Green Energy im weitesten Sinne wieder einen Themenbereich finden, wo wir auch mal wieder führend werden können und nicht hinterherlaufen. Also kann man natürlich machen, in Bitcoin investieren, aber man muss sich dann überlegen, welche negativen Punkte, also wie gesagt, welches ökologische Verbrechen man da unterstützt. Jörn, herzlich willkommen in meiner neuen Folge Different. Du kennst meinen Podcast. Es geht um die Differenzierungsfaktoren in der Digitalisierung. Das heißt, ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die ein paar Dinge anders gemacht haben, die Dinge einfach anders sehen, die auch der Überzeugung sind, dass man die Zukunft nur gestalten kann, wenn man eben nicht das, was schon alle gemacht haben in der Vergangenheit, sondern auch neu denkt. Und heute soll es um zwei Themen gehen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Je enger verzahnt, desto besser. Und da kann ich mir gerade niemand besseren vorstellen als dich. Deswegen mega super, dass du die Zeit gefunden hast, dich heute hier mit mir zu treffen. Ist gar nicht so weit weg, hier in unserem gemeinsamen Büro. Aber bevor wir da hinkommen zu unseren Gemeinsamkeiten, erst einmal erzähl doch mal allen, wer du bist, was du machst, wie wir hierher gekommen sind.
Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein heute. Und ja, zu meiner Historie. Ich bin eigentlich aus dem Digital Business Building ursprünglich, wo man also sozusagen neue digitale Geschäftsmodelle findet, shaped und dann hoffentlich groß macht, und bin über die letzten Jahre zusätzlich und mit großer Überzeugung zum Thema Positive Impact oder Sustainable Business gekommen. Denn ist meine persönliche Überzeugung und inzwischen vielleicht auch vielen klar, dass wir in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, uns signifikant umstellen müssen und so wie wir die letzten Dekaden eher so auf Verschleiß gefahren sind, dass wir in Zukunft nicht werden tun können. Und für mich war der Schritt relativ kurz, weil ich glaube, dass Digitalisierung ein ganz signifikanter Hebel für Nachhaltigkeit sein kann. Habe so diese beiden Schienen für mich zusammengebracht und versuche in Zukunft digitales Business mit Positive Impact zu unterstützen und für uns, für unsere Partner mit aufzubauen.
Ich finde es total super. Ich krieg's halt bisher nur so aus der defensiven Position mit, ne? Also immer mehr Unternehmen fragen das an. Mein LinkedIn-Feed ist natürlich irgendwie voll damit und so. Heißt jetzt nicht, also ich persönlich achte da auch sehr drauf in meinem privaten Leben, aber habe bisher im Endeffekt nämlich noch nie so richtig ganz strukturiert mit diesen Themen beschäftigt. Ich nehme nur den Begriff Nachhaltigkeit auch so ein bisschen wahr wie Internet, ne? Also früher hast du deine Diplomarbeit in den 80er Jahren über das Internet geschrieben und konntest irgendwie 50 Seiten füllen. Mittlerweile geht das ja gar nicht mehr irgendwie in einer Beschreibung. So ein bisschen nehme ich die Schwierigkeit auch wahr, was hinter diesem Begriff steckt. So, ne? Wie definierst du für dich?
Also für mich ist die Beobachtung die gleiche. Der Begriff Nachhaltigkeit ist inzwischen mega inflationär gebraucht und inzwischen ist auch alles nachhaltig, ne? Also was letztes Jahr noch überhaupt nicht so war, ist auf einmal wie durch Zauberhand auch in Nachhaltigkeit gewandelt. Oft dann durch Kompensation, durch den modernen Ablasshandel. Ich darf also weiter von mir aus Emissionen erzeugen, aber dadurch, dass ich irgendwo in die Aufforstung von Wäldern in Südamerika investiere, kaufe ich mir sozusagen diese Tickets. Das ist natürlich auch nicht so, wie es sein soll. Ist immer noch besser als nichts, aber immer noch nicht die richtige Lösung, nämlich dann in diesem Fall meine Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren. Also der Begriff Nachhaltigkeit, wie gesagt, sagt aus meiner Sicht ja alles und nichts inzwischen. Meine Definition ist eigentlich relativ einfach: alles, was darauf schaut, dass wir nicht morgen Probleme schaffen, weil wir heute Benefits kreieren. In vielen Kreisen heißt das Enkelfähigkeit. Das ist für mich nachhaltig und das kann sowohl ökologisch als auch sozial sein. Man muss also, Quintessenz ist, man muss schon jetzt immer näher hinschauen, wenn irgendwo nachhaltig draufsteht. Ist es wirklich in seiner Form darauf ausgerichtet, was wir gerade beschrieben haben, oder ist es Kompensation, oder noch schlimmer, ist es tatsächlich Greenwashing, weil natürlich dadurch, dass das Thema so viel Traktion gewonnen hat, auch die sowohl die Business- als auch die gesellschaftlichen Anforderungen so gestiegen sind, dass du complyen musst, und manche versuchen das halt auf dem Shortcut, indem sie sich nur nachhaltig anmalen.
Ja, wie genau du vorgehst, was Methodiken angeht, stell mir nochmal zurück vorweg. Wen triffst du denn aktuell in den Gesprächen? Also sind das Menschen, die wirklich von innen heraus total überzeugt sind, dass das was Sinnvolles ist? Triffst du auch auf Greenwashing-Leute und sage, Herr Solke, können Sie mir irgendein Konstrukt basteln, womit ich möglichst smooth jetzt nicht den Forest irgendwo kaufe, aber trotzdem irgendwas, etwas, eigentlich genau das Gleiche machen, mir das auch erkaufe, es sieht nur besser aus. Wen triffst du da?
Ja, ich treffe tatsächlich alle drei Klassen, intrinsisch motivierte, also wirklich überzeugte, die sagen, ich habe das für sich, oder die sie für sich sagen, ich habe das durchdrungen, ja, und ich glaube auch, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen und die das dann aus eigenem Antrieb machen. Oft im Mittelstand, also eben wieder die berühmten familiengeführten Unternehmen, die einen sehr, sehr langfristigen Fokus haben, die dann sagen, okay, ich bin auch bereit, jetzt erstmal zu investieren, ne, und mich umzustellen. Und ich weiß, dass das nicht umsonst geht, aber mir ist das Thema wichtiger. Mhm. Davon gibt es viele, dankenswerterweise. Es gibt die nicht wirklich intrinsisch Motivierten, aber die inzwischen die Zeichen der Zeit erkannt haben. Denn egal, wohin du schaust, Regulatoren, Kunden, Mitarbeiter, zukünftige Kandidaten, allen wird das Thema immer wichtiger. Also selbst wenn du nicht intrinsisch daran glaubst, musst du dich mitbewegen, was ich persönlich gut finde. Und die dritte Klasse gibt es natürlich auch, die dann sagen, wie könnten wir denn das jetzt mal schön irgendwie draußen dran schreiben, dass ich hier erstmal Ruhe habe. Das sind aber, also das wären dann Marketing- oder Kommunikationsthemen, die auch nicht mein Beritt sind, sondern mir geht es ja immer darum, bestehende Produkte, Services oder eben noch nicht bestehende zu bauen und dann zu skalieren.
Hast du mal überlegt, kann man diese Entwicklung gerade mit irgendeiner anderen Entwicklung aus der Vergangenheit vergleichen? Worüber ich nachdenke, ist das Thema E-Commerce. Ne? Also 2012 oder sowas konntest du noch durch eine Einführung von PayPal deine Conversion Rate optimieren. Dann gab es die Zeit davor, wo du keine Kreditkartendaten eingeben wolltest, weil du Angst hattest, sie wären geklaut. Dass so, ich möchte kein Parfüm online bestellen, weil wer weiß, es ist gepuncht und so. Ne? Und dann gab es durch Zalando zum Beispiel, ne? Also durch sehr positive oder durch sehr positive Kundenerlebnisse gesehen, oh, da sind ja vertrauensvolle Partner, gab es, glaube ich, tatsächlich einen exponentiellen Anstieg einfach von Vertrauen und das dadurch dann eine extreme Beschleunigung dadurch, dass dann eben dieses Business überhaupt sich entwickelt hat. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, frage ich mich, wer ist da der Treiber? Ist das wirklich die Regulatorik? Also werden die meisten Menschen aktuell gezwungen und dadurch ist die Beschleunigung? Oder tatsächlich überholen die intrinsisch motivierten Leute und sehen dann auch Effekte ihres Denkens und dadurch ziehen sie mehr Leute mit?
Also ich glaube, noch wird zumindest hierzulande eigentlich niemand gezwungen, so richtig. Mhm. Regulatorik spielt natürlich schon eine große Rolle, aber dann eben indirekt. Also zum Beispiel durch den jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr alten EU Green New Deal. Da drin steckt auch für die Investition und Refinanzierung von Unternehmen ein Malus, wenn du nicht nachhaltig bist. Ne? Also grüne Investitionen werden günstiger versus nicht grüner oder fossiler. Und so gibt's natürlich da schon einen gewissen Push. Ich sehe aber momentan hauptsächlich die es wirklich wollen, da als Treiber. Das, was du gerade beschrieben hast zur Analogie E-Commerce, so ein richtiges Vertrauensgap sehe ich da eigentlich nicht. Ja, es sei denn jetzt vielleicht im Hinblick auf manche Kompensationsanbieter, die da irgendwie vielleicht nicht ganz sauber gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Da gibt's auch einen gewissen Vertrauensverlust. Aber ansonsten würde ich den Vergleich nicht so ziehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Gesamttransformation weg von der Art und Weise, wie wir in den vergangenen 50, 60 Jahren oder darüber hinaus gewirtschaftet haben, ist, glaube ich, die Aufgabe des Jahrhunderts. Denn da geht es ja quasi um alles, angefangen von Energie, weg von fossiler hin zu regenerativer Energie, über Recycling, über Circular Economy. Also es ist schon eine Riesenaufgabe, die vor uns steht. Und ja, fallen mir dazu Parallelen ein? Kaum, ehrlicherweise. Ja, also das Thema der Verbreitung oder der Akzeptanz, da wäre ich sozusagen vielleicht mit beim Internet. Aber die Aufgabe ist, glaube ich, noch ein Stückchen größer.
Ja, das macht's ja auch spannend, aber auch herausfordernd zugleich. Kannst du anhand eines Beispiels oder deinem Vorgehen mal beschreiben, was da zusammenkommt? Also inwieweit die Digitalisierung oder Mittel, Tools, Leute, Einstellung, Mindset dabei hilft, Dinge voranzubringen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht dadurch geklappt hätten? Sind das einfach Themen, die schneller sind? ganzheitlicher gedacht. Und vielleicht auch kommen wir da noch hin, ich stelle es mir halt mega komplex vor, weil du, wie du sagst, du musst halt so viel bedenken, ne? Also du musst in die Zukunft schauen, du musst ökologisch, ökonomisch quasi einmal schauen, sozial schauen und so weiter. Vielleicht kannst du ja da ein bisschen mal eintauchen in das.
Ja, also genau, man da kann man natürlich nicht alles über einen Kamm scheren, sondern es kommt immer darauf an, an welcher Stelle ist man gerade. Also Thema Energie ist, glaube ich, relativ kapselbar, ne? Also meiner bescheidenen Meinung nach sind die Technologien, die nötig sind, um von fossilen Energien auf regenerative umzustellen, die kennen wir schon. Da geht es ums Doing. Und ja, es gibt immer die Diskussion, ob jetzt die bekanntesten Wind und Solar, ob die eine unterbrechungsfreie Versorgung auch in Spitzenzeiten gewährleisten können. Da gibt es aber ja noch weitere Varianten, wie zum Beispiel Geothermie, die so noch gar nicht groß diskutiert werden. Also in Summe glaube ich, dass da die Technologien vorliegen. Und das ist eigentlich eher ein menschliches Problem der Umsetzung, ja, dass man jetzt wirklich das auch hinkriegt. Bei solchen großen Konzernen wie Siemens wird ein signifikanter Umsatzanteil schon heute aus dem, ich sag mal, regenerativen Portfolio gewonnen, weil die sich halt damit beschäftigen, welche Technologien das in Zukunft sein können und diese eben auch verkaufen. Ne? Also da guckt man sich bei großen Konzernen vielleicht an, was habe ich heute und wie kann ich das transformieren? Im Startup-Umfeld sind erfolgreiche Beispiele. Zum Beispiel jetzt die ganzen Themen rund um CO2-Messung, Transparenz und Management, also im Beispiel Plan A und Planetly. Und da kommt übrigens auch Wirtschaftlichkeit wieder rein. Planetly hat gerade wird zumindest kolportiert, da über 100 Millionen Euro Exit hingelegt. Also das sind Themen, wo A, die Digitalisierung es überhaupt erst möglich macht, solche Themen datenbasiert dann überhaupt als Geschäftsmodell zu haben. Aber sonst müsstest du ja bei dieser, was ist mein CO2-Footprint als Unternehmen bei der Messung, als Mensch sozusagen überall herumlaufen und Einzelmessungen vornehmen. Und hier ist halt über Daten und Digitalisierung es möglich, das anders zu gestalten.
Kannst du nochmal konkret erzählen, was Planet A oder Planetly machen?
Ja, also die wären zum Beispiel für uns auch für uns hier relevant. Also wenn du sagst als Unternehmer oder Unternehmen, ich möchte wissen, was ich eigentlich überhaupt für einen CO2-Footprint habe und ich möchte eben nicht, dass jemand mit oder eine Person mit einer Excel-Liste oder mit einem Papierblatt hier durchs Unternehmen läuft und mal guckt, na gut, okay, ihr reist so viel, ne, und ihr verkauft so und so viel Papier, dann gibt es eben diese digitalen Varianten, die basierend einmal auf der individuellen Buchhaltung ERP zum Beispiel solche Auswertungen fahren oder eben auch auf bekannten Werten oder Durchschnittsgrößen und so automatisiert und ja fast in Realtime, so wird zumindest behauptet, deinen CO2-Footprint messen und dir dann natürlich auch Optionen zur Reduzierung an die Hand geben und mit dir daran arbeiten, dass sich der CO2-Footprint verringert.
Das heißt, okay, wir halten schon mal fest, ein Punkt: Digitalisierung gleich Daten, also auf jeden Fall in Realtime oder überhaupt mit
überhaupt die Rechenpower, das zu prozessieren.
Genau. Ja, das hättest du vor 20 Jahren halt nicht.
Also wäre so nicht gegangen.
Wäre so nicht gegangen.
Zweites Beispiel, es sind sehr viele erfolgreiche Startups jetzt auch hierzulande gestartet, die sich um das Thema oder das Problem Einweggeschirr kümmern. Also wenn du abends einen langen Tag hattest und lässt dir von Lieferheld, Deliveroo, wem auch immer was nach Hause bringen, dann ist da immer ein ganz großer Berg von einmal Plastik dabei, was dann im Müll landet. Da gibt es inzwischen mit Recap oder Relevo Startups, die versuchen, das zu eliminieren. Mhm. Und das würde zum Beispiel ohne Smartphone, ohne App auch nicht funktionieren, weil du sozusagen dieses Geschirr bei dir einbuchst, ne, und bist dann dafür verantwortlich, bis du es zurückgibst per Barcode oder QR-Code. Und das wäre natürlich ohne den technologischen Fortschritt und eben das Smartphone der letzten Jahre auch nicht gangbar, also technisch möglich.
Ja, ja. Und auch da ist der Markteintritt relativ gering, ne? Also so, was brauchst du? Du brauchst die App und du brauchst die menschliche Überzeugung, dass du da mitmachst, ne? Also was anderes wäre, jedes Restaurant bringt plötzlich irgendwie hier Porzellangeschirr sozusagen, wohin, Rieseninvestment, total schwer, wird ja keiner machen. Aber wenn es nur darum geht, persönlich meinen Beitrag zu leisten, dann ist die Einstiegshürde halt super gering.
Ich glaube, die Einstiegshürde ist nicht so riesig, wenn du zum Beispiel lokal begrenzt erstmal anfängst. Du brauchst das Mehrweggeschirr, also Porzellan wird es wohl nicht sein, ja, aus den gegebenen Gründen. Aber das brauchst du einmal, dann brauchst du natürlich eine gewisse Akquise bei Restaurants. Ne? Du musst die ja überzeugen, dass sie das mit rausliefern. Es ist meines Wissens für Restaurants aber kostenfrei. Also das ist, das kann man noch relativ gut bringen. Und dann musst du natürlich die entsprechenden Operations-Mitarbeiter haben, die die Logistik machen und das auch spülen. Ja, ja. Das ist ja, auch wichtig.
Ja, klar.
Und genau, und die App, die dann eben sicherstellt, dass du weißt, wo die Dinger jeweils sind. Und ich, also du zahlst als Endkunde eine gewisse Gebühr, und wenn du es nicht zurückbringst, natürlich einen gewissen Deposit, den du dann nicht zurückkriegst.
Würde jetzt in einer Geschäftsmodellbetrachtung der Nachhaltigkeit dieser Waschvorgang zum Beispiel irgendwo mit reinkommen? Das heißt, ich wäge ab zwischen dem Müll, der produziert wird, versus nachhaltig, also die Herstellungskosten, aber auch das Spülen, das Wasser und so weiter.
Also wenn du es richtig machen oder holistisch machen möchtest, dann müsstest du das tun. Ja? Also jetzt ein anderer Exkurs, das ist hier bei uns in Hamburg, es gibt also inzwischen einen Positive Impact Fund, die rein in Unternehmen oder Startups mit positivem Beitrag investieren. Das ist dann in diesem Fall Planet A. Ich werfe das auch immer mal mit dem CO2-Unternehmen durcheinander. Und die machen für jede ihrer Investitionen ein sogenanntes Lifecycle Assessment. Die gucken sich also wirklich an, das Produkt oder den Service, den wir da finanzieren, welchen Impact von Start zu Ende hat der. Und sowas, wenn du es ehrlich machen wollen würdest, müsstest du hier auch tun und dann sagen, ja, ich habe natürlich durch das Spülen irgendeinen negativen Impact, aber der ist hoffentlich sehr viel geringer, als wenn diese Plastikgeschirr produziert werden müssen, also die Einmalgeschirrs und Bestecke produziert werden müssen und dann so im Müll landen, nach einer zweisekündigen Verwendung oder so.
Ja. Cool. So, ein drittes Beispiel?
Naja, ansonsten würde ich abschließend sagen, Digitalisierung als Hebel für Nachhaltigkeit sind alle Dinge rund um Optimierungen. Ne? Also denken wir zum Beispiel an Logistik, ja, Routenoptimierung, Vermeidung von Leerfahrten. Da ist, glaube ich, ein ganz großer Einsparungshebel drin. Oder was wir alle durch die Pandemie gesehen und gelernt haben, Reisereduktion. Ne? Business Travel war ja immer die Überzeugung, lässt sich nicht vermeiden. Ich muss auch für mein 1-Stunden-Meeting mit dir, muss ich nach Stuttgart fliegen? Nein, so ist es offenbar nicht. Ja. Es geht auch über Videokonferenzen. Und auch das, also Netzinfrastruktur, die Applikation dazu, war ja auch vor wenigen Jahren eigentlich noch nicht vorhanden.
Ja, ja, also zum Glück hat uns Corona nicht vor 5 Jahren oder 10 Jahren getroffen. Ne? Ich glaube, hätte es auf jeden Fall uns wirtschaftlich.
Ja, ich habe mir das schon mal überlegt, Corona in den 90ern, also zu Hause mit einem Tastentelefon, das wäre sicherlich noch eine andere Nummer gewesen. Eine Sache, wo wir jetzt irgendwann immer positiv dargestellt haben, Digitalisierung als positiver Hebel für Nachhaltigkeit, müssen wir natürlich schon noch betrachten. Also natürlich gibt's auch einen negativen Impact durch Digitalisierung, weil das Ganze natürlich energieintensiv ist. Ne? Rechenzentren, der Internetbetrieb, die fressen alle entsprechend Energie. Da bin ich aber zuversichtlich, dass man das in den Griff kriegen kann. Einmal ist es aus meiner Sicht gar nicht so viel. Also der weltweite Internetverkehr steht für circa etwas über 1% des weltweiten Energiebedarfs. Finde ich jetzt vergleichsweise nicht so schlimm. Da wir sowieso auf grüne oder regenerative Energie wechseln müssen wir das natürlich für Rechenzentren und andere Themen auch erreichen. Und da gibt's, glaube ich, aber gute Möglichkeiten. Wovon ich jetzt nicht gesprochen habe, sind so Auswüchse wie Bitcoin, ja, wo ja im System inhärent ist, ne, dass da ein Wahnsinnsenergieverbrauch herrscht. Ich glaube, die letzte Schätzung ist, dass Bitcoin weltweit mehr Strom verbraucht als die gesamte Schweiz. Und das ist natürlich aus Nachhaltigkeitsperspektive gesprochen ein Verbrechen, ein ökologisches. Ne?
Und das heißt, wäre jetzt jemand zu dir gekommen, hätte gesagt, erfinde mir ein neues digitales Geschäftsmodell, irgendwas mit Währungen, wäre das im Endeffekt eher auf der roten Liste, also hinten raus die rote Ampel angegangen.
Also man muss wirklich sagen, das wäre so ein Gewissenspunkt. Also kann man natürlich machen, in Bitcoin investieren, aber man muss sich dann überlegen, welche negativen Punkte, also wie gesagt, welches ökologische Verbrechen man da unterstützt. Ich hoffe sehr, ich bin da jetzt nicht ganz up to date, aber es gab schon mal die Message, dass an dem Protokoll dieser Teil des Schürfens irgendwie geändert werden könne, ne, und es ist dann nicht mehr aufgrund, also dass es dann nicht mehr einen so großen Energiebedarf nach sich zieht. Noch ist es aber so. Und also wenn du mich fragst, ja, hätte man vorschlagen können als Geschäftsmodell, aber wäre mit einer riesen Downside gesehen und ich würde es natürlich nicht empfehlen.
Ne? Ja, spannend.
Jetzt kombinierst du jetzt gerade auch bei eTribes diese Themen Venture Building, Digitalisierung mit Nachhaltigkeit. Ja, das ist auch schon gesagt. Vielleicht kannst du noch einmal auch ein bisschen methodisches Vorgehen erklären, so was man eigentlich berücksichtigen muss, wenn sich jemand gerade mit diesem Thema quasi auch wirklich beschäftigt. Also was ist Startpunkt Nummer eins? Was machst du als erstes?
Wenn ich auf der grünen Wiese anfange und ja gut, also es bleibt dabei. Als allererstes muss man sich einen Painpoint suchen, der es auch wert ist, gelöst zu werden. Ne? Also ein Problem, was viele betrifft oder was eine entsprechende Magnitude hat. Und wenn ich dafür eine Lösung finde, dann macht es natürlich auch Sinn, da ein Geschäft drauf aufzubauen. Und in meinem Falle sollten das natürlich Themen sein. Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, ja, die auch die heute eben nicht im Sinne der Nachhaltigkeit gelöst sind, wie weg von dem Transport oder dem Einsatz von Einweggeschirr, aber Partybesteck oder Partybecher als solches, ne, das ist ein ökologisches Problem, das war bis vor kurzem ungelöst. Ja, und wenn du jetzt wenn du jetzt noch ein paar Länze jünger wärst und wärst gerade beim Abschließen der Uni und hättest irgendwie eine gute Formel oder ein Rezept für organische Strohhalme zum Beispiel, dann wäre das ein super Ansatz, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Das war ja deine Frage, also wie steigst du ein? Nach wie vor musst du analysieren, wo ist ein vielversprechendes Problem. Mhm. Ne? Und das natürlich mit ein bisschen Fokus auf entweder soziale oder ökologische Probleme, die wir heute haben.
Ja. Bei den normalen Digitalisierungsprojekten kommen dann ja die Phasen, Kundenanalysen, Marktanalysen, was kann ich als Unternehmen? Vielleicht komme ich an den Punkt, irgendwie einen kleinen Prototypen zu entwickeln. Thema Organisationsmodelle und so weiter spielen auch immer dabei eine Rolle. Ist das bei nachhaltig, also beantworte ich mir fast selbst, also müsste doch eigentlich beim Thema Sustainability eigentlich einen ähnlichen Ablauf geben, nur dass eine Komponente noch mit dazukommt oder ändert das tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr?
Ja, es ist eigentlich eine thematische Eingrenzung. Vom Vorgehen her, das du gerade beschrieben hast, würde ich sagen, ist es dann das Gleiche, wenn du dann einmal das Problem und auch vielversprechende Lösungsideen gefunden hast, dann würdest du die genauso prototypisieren und dann validieren. Und da wir ja immer noch über Wirtschaft reden, musst du natürlich auch entsprechende Akzeptanz und Desirability haben. Und dieses Vorgehen, würde ich sagen, ist ähnlich wie im Digital Business Building auch. Mhm. Das war sozusagen der Teil, wie finde ich neue Themen. Ne? Aber es gibt natürlich auch noch andere Komponenten bei vielen bestehenden Unternehmen. Ja? Und eine Sache, die jetzt gar nicht so viel mit neuem Geschäftsmodellaufbau zu tun hat, ist zum Beispiel das Thema der Transparenz. Weil ganz viele Dinge, die wir so implizit einfach verwenden und annehmen, zum Beispiel nie auf einer Bilanz oder in irgendeiner P&L auftauchen. Ja. Und da gibt es inzwischen viele Corporates auch, BASF hier in Deutschland auch ganz stark als Vorreiter, die so ein Value-Impact-Balancing betreiben. Das heißt, auflisten, wo habe ich einen positiven Beitrag als Unternehmen? Ich zahle Steuern, ich zahle Löhne. Wo habe ich einen negativen, weil ich als Chemieunternehmen natürlich auch irgendwo ökologisch was negativ beeinflusse und so weiter und so weiter. Und da würdest du jetzt gar nicht das Geschäftsmodell an sich erstmal anfassen, sondern überhaupt erstmal eine ehrliche Bilanz schaffen und auswerfen, was an eigentlich vorher nicht beachteten Rohstoffen also verwende ich denn eigentlich. Mhm. Und darauf aufbauen kannst du natürlich dann auch überlegen, wie kann ich mein bestehendes Modell in verschiedenen Kategorien umbauen. Mhm.
Mega spannend, dass du sagst, ich packe ja in der Bilanz auch etwas auf die positive Seite. Ne? Ja. Also so, ich schaffe Arbeitsplätze, ich zahle Gehälter. Wer bestimmt denn das, was positiv ist und was negativ ist?
Ach, da gibt es Berichtsvorschriften und das ist natürlich auch ein großes Thema für die Wirtschaftsprüfer in der Welt, weil sie jetzt natürlich dort auch was zum Prüfen und Auswerten haben. Aber das ist relativ gut, finde ich, dass das jetzt inzwischen ins Rollen kommt. Ja. Da gibt es auch schon wieder Berichtsvorgaben.
Von wem angestoßen? Also von Instituten und dann in Richtung Regierung mit übernommen?
Also es gab da auch verschiedene Zusammenschlüsse oder Initiativen. Tatsächlich auch von großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen angestoßen, muss man natürlich so sagen, aus Eigeninteresse. Gibt es mehr zu messen, zu testen und zu testieren, zu prüfen und zu testieren. Aber ich finde das in der Sache natürlich trotzdem gut. Und dann kommen wir aber auch irgendwann zum Beispiel an solche Diskussionen, wenn du als Bekleidungshersteller dann mal wirklich ehrlich bilanzierst, was du da zum Beispiel, nur als Beispiel, ja, in Bangladesch eigentlich tust. Ja, du produzierst da sehr günstig, aber du nimmst an, dass das Grundwasser oder das Wasser, was du dafür brauchst, for free ist. Die Umweltschäden, die du hinterlässt, sind irgendwie for free, die Gesundheitsschäden auch. Wenn man das alles mal einbilanziert, dann wird sich auch ein ganz anderer Preis ergeben. Mhm. Ja, und dann ist vielleicht auch da dann mal eine Regel vorgeschoben, dass man sozusagen auf Verschleiß oder zu Lasten von anderen produziert.
Mhm. Ja. Jetzt hattest du ja vorhin schon ein paar Beispiele gebracht. Sind das jetzt einfach nur deine Lieblingsbeispiele oder gibt es tatsächlich einfach noch gar nicht so viele?
Also ich würde jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich den vollen globalen Überblick habe, aber tatsächlich ist das ja jüngere Entwicklung und ich würde sagen, also so viele gibt es da noch nicht. Ja. Und die Ideen werden natürlich, und das ist ja auch richtig so, dann in einer Marktwirtschaft auch von vielen ausprobiert. Das heißt, es gibt immer viele Player, die sich dann um eine solche Idee, die um die beste Lösung betteln. Und wie immer wird es dann einen Gewinner geben. Oder es wird eben entsprechend eine Marktkonsolidierung geben. Ja? Und dann haben wir dann einen großen Anbieter oder zwei große Anbieter am Ende.
Ja, glaubst du, dass auch das ein Spiel sein wird, wo die ganz großen Tech-Unternehmen aktuell eine Rolle spielen werden? Also wird sich das auch wieder bei Google, Facebook und Apple irgendwo konsolidieren? Also, oder?
Bisher sieht es nicht so aus. Und ich hoffe auch das nicht, ja, weil wir haben gesehen, die fast schon Monopolstellung, die tut den Monopolisten dann gut und nicht anderen. Ich kann das nicht erkennen, dass die Ideen, über die wir gerade gesprochen haben, besonders von den digitalen Tech-Giganten ausgeht. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil für Europa, denn das Spiel um die Digitalisierung, also im Sinne von großen Plattformen, haben wir nun als Geografie definitiv verloren. Ne? Und da sehe ich auch nicht, wie man das wieder aufholen sollte. Wir sind vielleicht dabei, jetzt die zweite Halbzeit auch noch zu verlieren. Das ist dann die Frage, wo die Daten hocken. Also wo sind die Clouds? Das sind übrigens nicht meine Worte, sondern die von Tim Höttges, vom Telekom-CEO. Also die Gefahr besteht real. Insofern wäre ich super froh, wenn wir mit Nachhaltigkeit, Green Energy im weitesten Sinne wieder einen Themenbereich finden, wo wir auch mal wieder führend werden können und nicht hinterherlaufen.
Mhm. Hat Deutschland da ein vernünftiges Mindset aus deiner Einschätzung?
Also zumindest gibt es viele, viele Ansätze im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Ländern. Und ich sehe auch, wie gerade vorhin in dem Beispiel von Siemens schon beschrieben, da durchaus große Konzerne auch große Wetten drauf abschließen. Mhm.
Ist das Thema Metaverse etwas aus deiner Sicht, was total sinnvoll in Richtung Nachhaltigkeit geht? Oder eher auch wieder aus so einer Art Bitcoin, nur anders, nur visueller?
Also, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich kein großer Fan vom Metaverse, aber nicht aus dieser Betrachtung, sondern eher aus menschlicher Betrachtung. Mhm. Für mich ist es schon fast eine dystopische Vorstellung, ja, dass du wirklich dann x Prozent deiner Zeit, 50 oder 60, im Metaverse verbringst und de facto zu Hause auf dem Stuhl hängst und irgendwie so eine Virtual Reality Brille aufhast. Und ich glaube tatsächlich, ja, man sieht ja schon so an Social Media, wie gut manche Menschen und Gesellschaften damit eben nicht umgehen können. Und noch eine weitere Steigerung davon halte ich persönlich nicht für wünschenswert. Und ich würde auch fast die Vermutung aufstellen, also jede Technologie hat ja immer wie eine Münze zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Ich weiß nicht, ob beim Metaverse nicht sozusagen das erste Mal in der technologischen Entwicklung dann auch die negative Seite überwiegt. Mhm. Ich bin, wie du merkst, da eher skeptisch. Und dann kommt natürlich noch der letzte Punkt dazu, wobei das ist noch nicht entschieden. Also gerade wo wir heute sprechen, hat ja Microsoft announced, dass sie Activision für einen, glaube 70 Milliarden Euro Betrag oder irgendwas in der Art übernehmen. Also da gibt's dann wahrscheinlich noch mehr Player. Aber momentan ist Metaverse ja sehr stark mit dem Facebook-Konzern, also ehemals Facebook-Konzern, jetzt Meta verbunden.
Das hattest du gerade gesagt, wir mit den Spielzeiten und wir haben in Deutschland auch eine Chance, überhaupt darauf voranzugehen. Gibt es für dich so einen Punkt, so einen Meilenstein, so eine Idee im Kopf, wo du sagen würdest, super, wenn wir den erreichen, dann haben wir auch echt was geschaffen. Also nicht jetzt irgendwie Wettbewerbsvorteil auf der Welt, sondern tatsächlich auch dein aus innerer Überzeugung heraus gedachter Punkt. Klasse, so wenn wir so weitermachen.
Ja, also dafür, also was mir jetzt mal direkt einfällt aus der immer virulenten Diskussion ums Automobil. Ja, also wir haben jetzt offensichtlich alle den Schwenk auf batteriebetriebene elektrische Fahrzeuge irgendwie gemacht. Ja. Herbert Diess als Volkswagen-Chef sagt, das ist die Technologie, auf die wir setzen. Der neue Verkehrsminister sagt, ist doch schon längst gefallen, die Entscheidung, das ist die Technologie. Ich will jetzt gar nicht die Technologiediskussion wieder anstoßen. Okay, aber wenn dem so ist, dann müssen wir ja immer noch eine Lösung für das neu geschaffene Problem der Batterien finden. Also die sind natürlich einmal mit sehr schwierig zu gewinnenden Rohstoffen zu füllen, Lithium, Kobalt, seltene Erden und so weiter. Und vor allem auf der Recycling-Seite schwierig. Ja, und wenn wir es schaffen würden zu sagen, hier haben wir wirklich einen zirkulären Prozess mal geschaffen, dass man zumindest, also in der 80% von den in der Batterie enthaltenen Rohstoffen wirklich wieder recyceln kann und sie nicht neu aus dem Boden holen muss, dann würde ich sagen, dann haben wir wirklich mal einen Meilenstein hingesetzt und sehen ja dann auch, dass es oder würden dann sehen, dass es entsprechend geht, zirkuläre Systeme zu betreiben. Der ehemalige Cheftechniker von Tesla hat jetzt voll auf dieses Thema gesetzt. Ja, der hat seinen Fokus voll auf ein Unternehmen namens Redwood gesetzt, hatte auch signifikantes Funding eingesammelt, wo es genau um diese Idee geht. Ja, was machen wir eigentlich mit den ganzen Batterien?
Thema, also klar, wir gucken in Deutschland dann automatisch auf die Automotive-Industrie. Also ich glaube, in der Welt haben wir einfach den Ruf, wir machen auch nichts anderes außer Auto bauen. Und ich hatte erst heute interessanterweise einen Call mit einer Managerin eines Automobilkonzerns, die halt auch so schön gesagt hat, ja, also Vertrieb von unseren E-Mobilen, wir sind halt kein Tesla. Tesla ist ja aber auch ein Vertriebsunternehmen und ein Tech-Unternehmen. Wir sind halt einfach ein Automotive-Unternehmen. Bei uns hat man viel mehr Möglichkeiten im Konfigurator, sich viel mehr Features einzubauen und so weiter. War ganz lustig, wie sie tatsächlich das auch sehr, also ein bisschen schmunzeln halt auch trotzdem schön geredet hat, dass es einfach komplett unterschiedliche Welten sind. Ne? Also modern gedachte Automobile als dann aber auch ehemalige oder frühere Autokonzerne, auch wenn sie, glaube ich, alle im Endeffekt auf die E-Sachen da auch umstellen. Wie schaust, also warst du mal involviert auch mit Automotive, mit der Automotive-Industrie und hast deine sozusagen Metriken und Matrixen und so weiter mal drüber gelegt?
Ja, soweit bin ich ja erstmal gar nicht gekommen. Also ja, ich musste so schmunzeln, weil das mein Lieblingsbeispiel ist. Das ist jetzt fairerweise schon 3 oder 4 Jahre her. Aber ich habe mit einem sehr, sehr großen Zulieferer aus Deutschland, Automobilzulieferer, gesprochen. Und die initiale Begrüßung war, wir wissen ja, warum Sie hier sind, wofür Sie stehen. Und ich muss Ihnen sagen, also als Automobilzulieferer in Deutschland hat Nachhaltigkeit für uns ja keinerlei Relevanz.
Echt?
Das war, ist ein Zitat. Das habe ich genau so abgespeichert. Weil ich so, Challenge accepted. Dann schauen wir doch mal. Und natürlich hat es sich Gott sei Dank ein bisschen entwickelt, dass jetzt dann auch solche Themen gedacht werden. Aber ja, das ist so eine Geisteshaltung, die man noch oft antrifft. Entschuldigung. Und was das... Ja, also diese zwei Welten, die du gerade beschrieben hast, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Weil auf der einen Seite hast du die klassischen deutschen Automobilbauer, die eben aus dem Autogeschäft kommen und für die es vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, warum jetzt diese ganzen Software-Features da eine Rolle spielen sollen. Auf der anderen Seite hast du eben mit Tesla jemanden, der sagt, also das Auto ist eigentlich nur ein Stück Hardware und es kommt auf die Software an. Ne? Und ich glaube das auch so ein klein bisschen, ja? Weil es wird wahrscheinlich immer irrelevanter, weil die Autos nicht nur gleich lang halten, sondern auch noch, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch noch fast langsam alle ähnlich aussehen. Also da wird der Differenzierungsfaktor wahrscheinlich eher im Innenraum landen. Umso mehr, falls wir doch endlich mal uns in Richtung autonomes Fahren bewegen. Weil dann stellt sich ja noch die ganz andere Frage, was mache ich denn jetzt mit meiner gewonnenen Zeit? Da gucke ich bestimmt nicht die ganze Zeit nach draußen, sondern möchte im Innenraum arbeiten, schlafen, fernschauen, was auch immer.
Hätte mir ein Nina Klaas hier von Next Media Hamburg, die hier gesagt hat, dass es auch einfach um viel, also sie machen sich Gedanken über die Content-Nutzung der Zukunft. Das war das Erste, was sie gesagt hat, dass wenn wir erstmal autonom fahren, dann werden wir Content konsumieren, egal welche Art und Weise. Und deswegen fangen sie heute schon an, darüber nachzudenken, wie Content-Konsum in Zukunft stattfindet.
Das ist der total richtige Gedanke, finde ich. Und um sagen wir, vom Automobil wegzugehen, ich frage mich das schon sehr lange bei der Bahn. Ne? Warum gibt es denn da noch keine fahrenden Coworking Spaces? Zweite Klasse, erste Klasse Coworking Space, das liegt für mich doch irgendwie auf der Hand. Also ist jetzt nicht besonders clever, aber das wäre doch sowieso ein Use Case, der heute schon dauernd stattfindet. Arbeiten im Zug. Ne? Und das könnte man doch heute schon viel besser gestalten.
Ja. Letzte Frage von mir. Woher ziehst du dein Wissen? Scrollst du den ganzen Abend durchs Internet, suchst dir diese einzelnen, also ganz viele kann ich gar nicht wiedergeben, Dinge, die du gesagt hast, da stolper ich das allererste Mal drüber und irgendwo musst du ja mal so einen Einstiegspunkt finden und von dort aus weitergehen. Gibt es Medien?
Ich bin ja auch nicht seit Jahr und Tag mit diesem Thema befasst, sondern habe irgendwann diese Überzeugung auch gewonnen, dass ich mich damit und auch beruflich hauptsächlich befassen will. Und ab da habe ich angefangen, mich wirklich, wenn du so willst, klassisch zu bilden, entsprechende Bücher zu lesen oder, das wird dich freuen, ja, entsprechend in der Podcast-Welt mich immer umzuhören, weil ist eine, finde ich, sehr positive Entwicklung, wenn man da von Leuten, die man sonst eigentlich ja nie treffen würde, entsprechende Insights bekommt. Und ansonsten sind es natürlich die einschlägigen Events, die hoffentlich dann bald mal wieder persönlich besuchbar sind, wo ich mir dann die Experten oder die Meinungen abhole.
Was sind das für Events? Branchenmessen oder?
Also es ist ja keine Nachhaltigkeitsbranche, aber es gibt es gibt inzwischen oder hätte geben sollen, ne, physische Events in Berlin, und es gibt zum Beispiel solche Organisationen wie Project Together, die sozusagen eines Social Innovation betreiben, ja, wo in ganz breiten digitalen Kreisen, also auf Social Media dann eine Teilnahmemöglichkeit besteht oder da Dinge beworben werden. Und das sind sehr gute Vernetzungsmöglichkeiten.
Mhm. Cool. Ja, da hoffe ich, dass die auch einfach bald wieder stattfinden oder noch stärker virtuell auch ausgelebt werden. Ja. Cool. Jörn, herzlichen Dank. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich schaue jetzt auf jeden Fall sehr viel, tatsächlich eine schöne Floskel, einfach nachhaltiger auf die Dinge, die so um mich herum passieren. Aber ich finde es super, ja, dass du hier bei eTribes bist. Deswegen werden wir hoffentlich in Zukunft sehr viel mitgestalten können. Und gucken wir mal, was in den nächsten Jahren, welchen Impact wir kreieren.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Und genau, wir werden in Zukunft etwas enger an den Themen arbeiten.
Freue ich mich drauf. Dankeschön. Danke.